Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Moin aus Hamburg, mein Name ist Torben Lippert.
Und ich bin Benita Rathjen und das, was Sie hören, ist die PBM Kapitalansage.
Ja, und was Sie vielleicht im Hintergrund hören, das ist der Regen, der ans Fenster klatscht. Bestes Hamburger Wetter, oder Benita?
Ja, leider. Also ich finde es ja einen unzutreffenden Ruf, dass Hamburg immer so regnerisch sei, aber heute stimmt das leider und es ist wirklich nur noch grau draußen.
Ja, und nicht nur heute, ehrlich gesagt, die letzten Tage ja immer. Also es war ja, ich glaube, gefühlt seit anderthalb Wochen fast nur so wie jetzt, oder?
Ja, hast du auch recht.
Ja, aber es kann uns ja egal sein, wir haben es ja hier ganz gemütlich in unserem Podcast-Studio. Und es gab ja diese Woche auch nicht nur Regen, sondern auch wieder viele News aus der Banken- und Vermögensverwalterbranche. Genau, und das ist natürlich für uns jetzt das Wichtigste.
Da hast du natürlich recht. Und ich erinnere mich auch an spannende Gespräche, die wir geführt haben. Zum Beispiel denke ich an das Interview mit der neuen Deutschlandchefin Caroline Pötsch-Hennig von der JP Morgan Private Bank. Da können die Hörerinnen und Hörer sich schon darauf freuen, dass das bald auf unserer Seite zu finden ist, oder?
Genau. Das haben wir zusammengeführt und ich kann schon mal sagen, es ist auch schon in der Abstimmung. Also insofern, so lange kann es nicht mehr dauern und dann gibt es das auch bei uns zu lesen. Bis dahin gibt es jetzt aber allerdings erstmal ein paar Meldungen im Überblick, im Hörüberblick, würde ich sagen. Und dann starten wir doch gemeinsam mit einem kleinen News-Ticker erstmal vorweg.
Los geht's. Die Versicherungsgesellschaft Generali und Natixis Investment Managers wollen in der Vermögensverwaltung zusammenarbeiten. Die Verhandlungen sind zwar noch in einem frühen Stadium, aber bei einem Zusammenschluss würde einer der größten europäischen Asset Manager entstehen.
Weiter geht's mit der Fürst Fugger Privatbank. Die hat nämlich einen neuen Leiter für das Asset Management. Die Augsburger Privatbank hat mit Christian Kurak, ich hoffe, das habe ich dann richtig ausgesprochen, einen Nachfolger für Marco Behring gefunden, der nun allgemeinere Führungsaufgaben als Generalbevollmächtigter übernimmt.
Und die Schweizer Cenarius-Gruppe fasst Fuß in Luxemburg durch die Übernahme des unabhängigen Vermögensverwalters GSLP International. Nach Abschluss der Transaktion im ersten Quartal 2025 wird die Cenarius Holding damit auf 10 Partnergesellschaften mit insgesamt 15 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen anwachsen.
Und dann zum Abschluss noch ein Dauerthema. UniCredit, Commerzbank. Ich glaube, die Stichworte reichen schon. Allerdings in diesem Fall mit einem etwas anderen Unterton. Die UniCredit hat nämlich ihre Übernahmepläne für die Commerzbank bis nach der Bundestagswahl im Februar verschoben. Der neue Finanzminister Jörg Kukies hatte deutliche Kritik geübt, woraufhin UniCredit-Chef Andrea Orcel einlenkte. Das Institut treibt seine Übernahmepläne aber an anderer Stelle, nämlich in Italien voran. Und damit sind wir im richtigen Newsblog angelangt. Ich habe da erstmal mehrere Personalien von Julius Baer Deutschland mitgebracht. In Mannheim gibt es nämlich zum neuen Jahr einen neuen Chef. Sebastian Steffen übernimmt ab Januar 2025 die Leitung der Niederlassung von Marco Bless. Die beiden kennen sich übrigens wie ihre Westentasche, nämlich seit 2014. Und seit 2014 arbeiten sie erst bei Julius Baer zusammen. Vorher waren sie nämlich schon gemeinsam bei der Bethmann Bank und kamen mit einem Team zu der Bank rüber.
Das klingt nach echtem Teamwork, wenn die sich schon so lange kennen. Was macht denn der bisherige Chef Bless danach? Geht der Golfbälle schlagen?
Nee. Auch wenn man das immer schnell vermutet, er bleibt tatsächlich bei Julius Baer Deutschland und er bleibt auch an Bord im Team und kümmert sich dann weiter um seine Kunden. Und dieser Generationsübergang war wohl von Anfang an so geplant. Und deswegen gibt er jetzt quasi den Staffelstab an den Herrn Steffen.
Und der Herr Steffen, der ist ja mit dem Kollegen Bless zusammengewechselt. Hat er also auch schon eine gewisse Erfahrung?
Ja, das kann man schon so sagen. Über 20 Jahre lang veranlagt er jetzt schon in der Region die größeren Vermögen. Und er war nicht nur bei Julius Baer Deutschland und der Bethmann Bank, wie ich das gerade schon gesagt habe, sondern auch bei der LGT und der Hypo Vereinsbank. Der weiß also schon, wie das Geschäft läuft.
Du hast mir am Anfang aber gesagt, dass es mehrere Personalien gibt. Welche denn noch?
Ja, seit Januar haben nämlich insgesamt 9 neue Berater angefangen bei Julius Baer. Jetzt im Herbst hat beispielsweise in Frankfurt Alexander Koth angefangen, der von Pictet und C kommt und im UHNWI-Geschäft in Deutschland arbeiten wird. In Düsseldorf wechselt dann Niklas Ludwig von der HSBC zu Julius Baer und in München kommen noch Jacqueline Jordanova und Daniel Sperl ins Team.
Insgesamt hat Julius Baer in Deutschland ja 10 Standorte, von Hamburg bis München, wenn ich da richtig informiert bin.
Genau, ich glaube, das passt.
Und die Bank hat eine eigene deutsche Tochterbank, bei der dann jetzt auch bald ein Chefwechsel ansteht.
Stimmt, genau. Chef Heiko Schlag verlässt die Bank nämlich. Sein Nachfolger wird Axel Hofmanns, der von HSBC auch kommt.
In Hamburg tut sich auch was Spannendes im Vermögensverwaltungssektor. Die Joachim-Herz-Stiftung steigt beim Vermögensverwalter Lycon ein und übernimmt knapp 10% der Anteile für 12,6 Millionen Euro.
Ja, die Stiftung wurde ja quasi von Joachim Herz gegründet. Der hielt nämlich, und deswegen kennt man ihn auch, neben Beiersdorf-Aktien auch mittelbar Anteile an Tchibo, also dieser Kaffeekette, kennst du ja auch, glaube ich. Haben wir hier, glaube ich, auch in der Nähe vom Büro, wenn ich mich nicht täusche. Und der plante seinen Nachlass schon zu Lebzeiten. Und nach seinem Unfalltod wurde dann 2008 die Stiftung mit einem Stiftungsvermögen von damals 1,3 Milliarden Euro gegründet.
Und die Stiftung ist generell super interessant, weil sie dann auch noch großen Anteil an Beiersdorf hält. Das macht etwa 65% des Stiftungsvermögens aus. Und die Stiftung ist sehr aktiv bei Beteiligung. Erst kürzlich haben sie sich auch beim Traditionsunternehmen Waldmüller eingekauft.
Ja, und was plant Lycon, also die nächste Beteiligung der Stiftung mit dem frischen Kapital?
Die wollen damit vor allem die digitale Transformation vorantreiben. Das Unternehmen verwaltet bereits über 6,5 Milliarden Euro und setzt stark auf KI-gesteuerte Vermögensverwaltung. Mit dem Geld wollen sie besonders ihre Digital Asset Plattform, LAIC, weiterentwickeln und in neue Technologien investieren. Das passt dann auch gut wieder zur Stiftung, die auch stark auf Innovationsförderung setzt.
Ende 2023, das ist jetzt auch schon wieder fast ein Jahr her, haben wir berichtet, dass Matthias Schäffner das Private Wealth Management von Otto BHF verlässt und nicht mehr Regionalleiter bei der Bank ist. Damals wussten wir allerdings noch nicht, wo es Herrn Schäffner als nächstes zieht.
Heißt, jetzt weißt du es.
1A kombiniert, genau. Wir haben nämlich spitz gekriegt, dass der Kollege Schäffner zu einem Multifamily Office wechselt. Münster-Stegmeier-Rombach heißt das, Family Office, das seinen Sitz eigentlich im Süden in Bad Waldsee hat, also eher ein kleines Dorf oder Stadt. Und das Family Office wurde schon 2001 gegründet und hat seitdem aber auch schon Büros eröffnet in München und Stuttgart.
München und Stuttgart sind jetzt ja auch im Süden. Herr Schäffner sitzt aber im Norden. Eröffnet das Family Office in Hamburg auch ein Büro?
Das ist jedenfalls der Plan, wenn wir das richtig verstanden haben. Anscheinend hat das Family Office hier schon ein paar Kunden im Norden. Ist ja auch nichts Ungewöhnliches, dass Family Offices bundesweit dann Kunden haben. Und die soll Schäffner anscheinend jetzt beraten und dann wohl künftig auch aus einem eigenen Büro. Und dann werden wahrscheinlich auch noch ein paar Kunden dazu kommen, kann ich mir vorstellen. Vor seiner Zeit bei Otto BHF hat Herr Schäffner übrigens auch schon für die Deutsche Bank gearbeitet.
Ein wichtiger Personalwechsel in der deutschen Pensionslandschaft. Sandro Doudon, der Anlagestratege der VBL, verlässt die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.
Was genau macht er denn dort und wo geht er hin?
Er ist derzeit der zentrale Kopf für die strategische Ausrichtung der Kapitalanlagen bei der VBL und verantwortet als solcher auch das Kapitalanlagecontrolling und die Nachhaltigkeitsthemen. Aber ab Juli 2025 übernimmt er dann die Leitung des Asset Managements bei der Publica, der Pensionskasse des Schweizer Bundes, und rückt dort auch in die Geschäftsführung auf.
Das heißt allerdings auch, der Posten bei der Publica ist frei geworden.
Ganz genau. Doudon folgt dort auf Stefan Beiner, der die Pensionskasse Ende Februar 2025 verlässt. Und die VBL sucht übrigens auch noch nach einem Nachfolger für die Entwicklung der Anlagestrategie. Bislang ist diese Frage nämlich noch offen.
Genau, und wenn sich wer angesprochen fühlt, dann vermittelst du bestimmt gerne Kontakt, oder? Ja,
ganz genau, so sieht's aus, so machen wir das.
Perfekt. Bevor wir hier zum eigentlichen Hauptteil kommen, hole ich mal mit einer kleinen Anekdote aus. Und die beginnt nicht direkt in der Branche, sondern hier bei uns in der Redaktion. Das können die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht wissen, aber wir erzählen ja mal ein bisschen was. Und in dem Fall können wir erzählen von etwas, was uns in den vergangenen Wochen neben der Arbeit hier im Büro auch sehr beschäftigt hat. Benita, weißt du, wovon ich rede?
Wenn du so provokant fragst, dann meinst du vermutlich den Umzug, der hier im Haus ansteht. Der hat uns ein paar graue Haare schon beschert. Obwohl es ja am Ende eigentlich nur der Schreibtisch ist, an dem man sitzt.
Ja, genau. Und das Kuriose ist, wir ziehen ja noch nicht mal in ein neues Büro. Also es ist kein richtiger Umzug, sondern wir ziehen nur im aktuellen Büro ein paar Meter weiter.
Und trotzdem kochen die Emotionen dabei ein bisschen über.
Ja, genau. Also vielleicht, weil alle ihre Arbeitsplätze so lieben. Das kann ja auch sein. Ne? Das wird wahrscheinlich die Antwort sein. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist mit dieser ganzen Umzugsgeschichte, wir sind ja nicht die Einzigen, die sowas sehr umtreibt. Das ist ja auch bei Privatbanken oder Asset Managern so.
Und darüber haben wir in der Redaktion auch schon ein bisschen gewitzelt, dass die Berichterstattung zu Umzügen mittlerweile fester Bestandteil auch der großen Medien geworden ist. Ich denke jüngst etwa an den Umzug der Deka innerhalb Frankfurts.
Stimmt, ja.
Aber auch die City zieht um, die Ordo BHF ist schon umgezogen und es gibt bestimmt noch zig andere Beispiele.
Ja, genau. Und jetzt komme ich wieder mit dem, worauf ich hinaus will. Auch hier in Hamburg gibt es natürlich einen Umzug, über den zugegebenermaßen auch wir berichtet haben, weil es eben auch die Leute dann interessiert und der auch ein bisschen Wellen geschlagen hat. Weißt du welcher?
Du sprichst bestimmt von Berenberg. Die saßen ja quasi seit Ewigkeiten an der Binnenalster, genau, wo auch viele andere Vermögensverwalter und Banken sitzen. Jetzt geht's aber ganz woanders hin, nämlich in den Norden Hamburgs, wenn mich da nicht alles täuscht.
Das ist absolut richtig. Genauer gesagt geht es nämlich in die City Nord. Da gibt es einen ziemlich schicken Neubau, in den die Privatbank bald ziehen möchte. Und ich habe mir diesen Neubau nämlich dann auch mal von innen angeschaut, zumindest das, was schon da ist, zusammen mit Klaus Näwe, dem Co-Leiter Wealth und Asset Management von Berenberg.
Wobei ihr ja nicht nur die Baustelle besichtigt habt.
Genau, das hätte ich auch schlecht verargumentieren können gegenüber unseren Chefs. Ein weiterer Anlass war nämlich, oder vor allem der Anlass, so, damit, falls die Chefs zuhören, war natürlich, dass Klaus Näwe schon vor einiger Zeit ein Interview mit unserer Redaktion geführt hat, in dem er die Ziele für das Wealth und Asset Management damals genannt hat. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, was ist aktuell los?
Ja, hat er die Ziele erreicht?
Ja, das war so ein bisschen die Abfrage, die ich gemacht habe und ohne da zu viel vorwegzunehmen, nicht alles ist so gelaufen wie geplant und darauf komme ich, also das kann man sich jetzt merken, darauf komme ich am Ende auch nochmal zurück. Was genau aber inhaltlich bei Berenberg dann nicht geklappt hat und was dafür sehr gut, das können dann alle Hörerinnen und Hörer auch in der kommenden Printausgabe unseres Hefts lesen oder aber online im gesamten Interview. Da erklärt Näwe dann auch ein wenig, wie sich zum Beispiel die Vertriebsstrategie der Bank verändert hat. Und damit ist Berenberg wohl sehr zufrieden.
Ja, gerade für Banken hat sich ja einiges geändert. Zwischendurch waren die Zinsen zurück und das gute Zinsergebnis hat dem ein oder anderen Institut auch geholfen. Mhm. Auch Berenberg, ich habe da mal in unsere Bilanzchecks geschaut, die Professoren Hehn und Jamin jährlich für uns schreiben. Und da wird auch deutlich, während der Zinsüberschuss 2023 abermals gestiegen ist, ist das Provisionsergebnis gefallen.
Ja, das ist bei Berenberg tatsächlich der Fall gewesen. Näwe sieht das allerdings jetzt nicht so, als wäre der Zinsüberschuss aus 2023 so ein netter Einmaleffekt, der da geholfen hätte.
Wir glauben nicht, dass der Zins wieder auf Null geht. Insofern ist es eine Normalisierung, dass man jetzt am Anfang natürlich viel Marge alle Banken behalten konnten, weil der Kunde nicht so schnell nachgefragt hat. Das normalisiert sich jetzt. Aber es war eigentlich, ich habe mit meinem Chef auch diskutiert, jetzt habt ihr wieder Zins. Ich sage, nee, wir hatten immer Zins, bis auf diese Phase. Ja, es war immer ein originärer Bestandteil des Wealth Managements, dass eine Zinsmarge da ist. Wie groß sie immer sein mag.
Und man muss auch sagen, weil ich ja gerade schon den Bilanzcheck genannt habe, das Verhältnis von Provisionsüberschuss zu Provisions- und Zinsüberschuss beträgt 37 zu 63. Heißt, der Provisionsüberschuss ist 2023 immer noch fast doppelt so groß wie der Zinsüberschuss gewesen, auch weil so Geschäftsfelder wie Wealth Management eben diese wiederkehrenden Provisionen bringen.
Ja, und deswegen haben wir eben dann, also Klaus Näwe und ich, über die Beratung an sich auch gesprochen im Wealth Management. Und nicht nur durch die Zinswende hat es ja auch die besprochenen Effekte gegeben, die Herr Näwe da gerade genannt hat. Anleihen sind ja auch schon dazu gekommen, also da hat sich auch ein bisschen was inhaltlich verändert bei den Anlagen. Ein Thema fällt allerdings inhaltlich komplett hinten rüber und jetzt kannst du mal raten, welches.
Nachhaltigkeit.
Genau. Der Klassiker, also wir haben vor 2-3 Jahren ja immer super viel drüber geredet. Faktisch passiert dann doch gar nicht so viel oder es ist gar nicht so interessant für viele Leute. Und Klaus Näwe hätte das vor 2-3 Jahren eben auch noch anders gesagt. Und er hat aber auch einen Erklärungsansatz dafür, warum das Thema im Wealth Management nicht verfangen hat.
Ich glaube, aus heutiger Sicht hätte man es regulatorisch andersrum machen müssen. Erst die Produktanbieter verpflichten, da bestimmte Dinge zu liefern, um dann die Kunden zu fragen, so jetzt, der Markt ist da, wie viel willst du davon umsetzen? Wäre vielleicht eine höhere Quote rausgekommen.
Ja. Er sieht also darin weniger ein Beratungsthema, sondern eher eine Nachfrage- und Regulierungsthema. Also natürlich haben wir auch darüber gesprochen, wie sich die Beratung verändert hat. Da spielen zum Beispiel dann laut Näwe Erbschaften eine wichtige Rolle und wie Berater dann dabei vorgehen.
Bei Erbschaften sind so Themen wie Next Gens vermutlich ein wichtiger Punkt, oder? Also immer mehr Privatbanken machen das ja im Private Wealth Management.
Ja, wobei er da nochmal explizit unterschieden hat. Denn er hat ja richtigerweise gesagt, Erben sind ja meist nicht das, was man sich als Next Gen vorstellt. Ja, also wenn ich an Next Gen denke, dann denke ich an dynamische 20- und 30-Jährige.
Ja, da hast du recht.
Ja, aber die Erben sind ja in der, und das zeigt sogar die Statistik, ich habe es extra mal nachgeschaut, meist älter als 55 Jahre. Also das ist nicht das klassische Bild, glaube ich, ne?
Nee, absolut nicht.
Ja. In der Beratung haben die also dann natürlich auch ganz andere Bedürfnisse, weil sie ja auch noch weit weg sind von der Rente. Also das ist ja auch so ein Thema. Ähnliches gilt übrigens auch für die Start-up-Gründer, die dann auch immer so ein klassisches Zielpublikum sind im Wealth Management. Da unterscheidet sich die Beratung genauso. Und laut NEWE besteht bei den Gründern immer der Fall, dass die Liquidität inzwischen viel schneller ja gewonnen wird als bei so einem klassischen Mittelstandsunternehmen. Viele Gründer verkaufen ja schnell Anteile an Startups für große Summen. Und wenn es dann so ein schnelles Cash-Event gibt, gibt es im Allgemeinen nur zwei Optionen für eine Bank. Nämlich entweder ist der Kunde schon bei der Bank oder die Berater versuchen, ihn von der jeweiligen Bank zu überzeugen. Und da ist dann wieder die Frage, wie geht man in der Beratung vor? Und Klaus NEWE sieht da einen großen Unterschied bei den Beratern.
Ich will gar nicht über Mitbewerber sprechen, aber ich glaube, UBS hat das halt lange immer als Farmer und Hunter beschrieben. Es gibt halt Kollegen, die sind super in der Betreuung, die tun sich aber schwerer in der Akquisition.
Ist es denn so einfach, diese Berater zu finden? Also mal hier ein Farmer und dort wieder ein Hunter. Der Personalmarkt war doch immer sehr angespannt.
Ja, ist ja wohl auch immer noch. Auch ein Berenberg-Team ist beispielsweise zur Konkurrenz gewechselt, was NEWE allerdings als vollkommen normal einordnet. Auf der anderen Seite gibt es aber auch wohl genug Möglichkeiten, ja, Zugänge zu finden, wie er erklärt.
Wir erleben im Moment auch, dass viele Headhunter auf uns zukommen und auch Teams anbieten und Personen zeigen, weil viel Bewegung da ist, weil diese ganzen Fusionen draußen jetzt ja auch nicht immer nur Gewinner produzieren, sondern vielleicht wird dann einer der Leiter Unternehmenskunden oder der andere nicht. Dadurch kommt schon auch Bewegung rein, die auch uns zu neuen Gesprächen mit neuen Kollegen führt.
Du hast ja gerade schon angesprochen, dass auch ein Berenberg-Team abgeworben ist. Mhm. Das war ja von der LGT, meine ich.
Genau, ja.
Und die ausländischen Banken wittern wohl immer noch Morgenluft am deutschen Markt. Es kam gerade wieder eine neue Studie von ZDB Consulting, die auch zeigt, warum das so ist. Innerhalb des Privatkundensegments sind Private Banking und Wealth Management die einzigen Geschäftsfelder, die beständig und ordentlich wachsen. Wie sieht NEWE denn die Zukunft des deutschen Markts?
Ja, er sieht das natürlich genauso. Also das zeigen ja auch die Zahlen. Aber ganz sicher, ob der Markt dann für die Menge an Mitbewerbern reicht, die sich dann unter anderem auch noch die Teams wegschnappt, da ist sich NEWE nicht ganz sicher.
Und im Wealth Management würde ich sagen, dass wir, also die Fantasie der Ausländer, wenn man es mal so nennt, also Institute, ist ja, glaube ich, von JP Morgan beschrieben worden, Babyboomer gehen in Ruhestand, die Unternehmer gehen sozusagen, finden nicht immer Nachfolger. Also nicht jeder wie Familie Grupp, also die Kinder dann übernehmen, sondern verkaufen. Und dann entsteht aus illiquidem Asset, entsteht liquides Vermögen. Und das schiebt eigentlich den Private Banking Markt möglicherweise nochmal an. Weil das sind teilweise Verkäufe in dreistelliger Millionenhöhe. Insofern für Institute immer eine Chance. Aber jetzt muss man sagen, wie viele Institute haben wir und wie viele von diesen Cash-Events entstehen. Also es wird schon noch ein Wettkampf sein, muss man ganz klar sagen.
Dann ist natürlich die Frage, ob er im Wealth Management, also der Herr NEWE, Berenberg zu den Instituten zählt, die beispielsweise auch über Käufe oder Zukäufe nachdenken, oder aber in der Bank eher einen Übernahmekandidaten sieht. Und was er darauf geantwortet hat auf meine Frage, das lesen Sie dann auch im ganzen Interview online. Den Link packen wir dann in die Shownotes.
Das machen wir und dann bleibt die Frage, was ist mit dem Umzug und den neuen Büros von Berenberg?
Ja, berechtigte Frage. Und da komme ich nochmal auf das zurück, was ich eingangs gesagt habe, nämlich, dass nicht immer alles glatt läuft. Als ich dort zu Besuch war, haben wir uns ein paar Etagen schon angeschaut und mussten das dann tatsächlich barfuß respektive in Socken tun, weil der Boden und alles drumherum halt noch nicht so fertig war. Führte zu der kuriosen Situation, dass wir das Interview in einem halbfertigen Besprechungsraum geführt haben, haben uns den Tisch ans Fenster gezogen, weil es noch kein Licht gab. Und haben dann unsere Socken zusammengesteckt, mehr oder weniger. Und ja, die Schuhe, die standen ein paar Meter weiter von dem Aufzugsschacht. Die hatten wir aber im Blick die ganze Zeit.
Und wann können die Berenberg-Banker dann in Schuhen in ihr Büro?
Ja, ein bisschen verzögert sich dann eben wohl der Umzug. Vermutlich in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres 2025.
Heißt, ich kann mir schon mal eine Bildergalerie vormerken, auch wieder Vorlage legen sozusagen, ja, in der wir die neuen Räume dann von innen zeigen
perfekt,
können.
Perfekt, genau richtig, damit wir das bedienen, was alle immer interessiert, nämlich Umzüge. Ich bin mir fast sicher, das wird gut gelesen.
Bestimmt. Genau, und damit wären wir auch schon wieder am Ende der PBM-Kapitalansage.
Und das bedeutet natürlich wie immer, wir geben Ihnen nochmal durch, wie Sie uns erreichen können. Unter Mail redaktion@private-banking-magazin.de oder uns beiden beispielsweise persönlich per LinkedIn.
Außerdem der Hinweis auf unsere neuen Podcasts, den Finanzgourmet und das große Bild. Da gibt es jeweils neue Folgen, in die Sie mal reinhören können.
Davon ab, jetzt, auch wenn draußen Regen ist, der Advent steht vor der Tür. Benita, bist du vorbereitet?
Tatsächlich so mittel. Meine erste Lichterkettenlieferung von Amazon ist nicht angekommen und ich musste es jetzt gestern nochmal neu bestellen.
Ah, ja, ja, das klingt nach Problemen. Ich werde aber auch jetzt erst tätig. Ich muss die nächsten Tage mal gucken, dass ich irgendwie ein bisschen Tannengrün oder so besorge. Übrigens, unsere liebe Kollegin Katharina, die in Frankfurt sitzt, die feiert derzeit Thanksgiving. Also die hat die nächsten 2 Tage frei, weil sie tatsächlich familiär auch in die USA verbandelt ist. Da bin ich allerdings in Sachen Thanksgiving-Bräuche und Traditionen komplett überfragt.
Truthahn,
ja, okay, stimmt. Das hätte ich auch noch wissen können. Ja, das ist natürlich auch eine Tradition oder ein Brauch, den ich sogar kenne, als Nicht-Amerikaner.
Achtung, jetzt kommt eine gute Überleitung, denn Bräuche und Traditionen haben wir in diesem Podcast ja auch.
Oh, sehr gut gelungen.
Ja. Zum Beispiel unsere Verabschiedung. Deswegen lass uns diese Tradition gerne auch jetzt pflegen, würde ich sagen.
Machen wir das. Also verabschieden wir uns hier wie immer mit einem
Tschüss aus Hamburg.